damit ihr auch alle einen visuellen Eindruck davon habt, worum es heute gehen wird. Also es geht in meinen Predigten zumindest, in den letzten drei Malen, geht es immer um diesen Komplex von Geld und Materialismus und Versorgung. Zukunftsängste werden sicherlich auch noch wieder zukommen und alles, was so in diesem Komplex halt auftaucht. Und ich muss gestehen, dass mir das ja ein bisschen schwer fällt, darüber zu reden. Ich lerne das also jetzt gerade. Von daher, wenn ich so ein bisschen mit angezogener Handbremse unterwegs bin, dann liegt das sehr wahrscheinlich daran, dass ich es nie gelernt habe, irgendwie darüber zu reden. Aber mir ist aufgefallen, als ich jetzt das Matthäus-Evangelium nochmal ganz ordentlich Vers für Vers mir durchgegangen bin und studiert habe, dass es bei Jesus ganz anders war. Der hat tatsächlich dauernd über Kohle geredet. Und das hat mich so ein bisschen gewundert, weil mir das früher nie so richtig aufgefallen war. Es gab so zwei, drei Stellen, an die ich dabei immer gedacht habe, aber mir ist nicht aufgefallen, wie viel Jesus eigentlich darüber geredet hat. Und im Grunde genommen ist es total logisch. Denn ich würde mal sagen, so die beiden Themen, die uns als Menschen am meisten beschäftigen, sind Sex und Geld. Und das sind genau auch so die Themen, über die man in der Gemeinde am allerwenigsten redet. Und das ist eigentlich ein Doof, das ist ein totales Missverhältnis und bei Jesus ist es anders. Er scheint mehr von Menschen ausgegangen zu sein und gesehen zu haben, ja, ihr ganzes Leben dreht sich doch eigentlich um Geld. Da muss doch auch Gott irgendwas dazu beizutragen haben und darüber reden. Und dann dachte ich mir, okay, das will ich jetzt auch irgendwie gerne mal machen, zumindest so über das eine. Mit dem anderen übe ich auch noch, aber da wird mein Kopf wahrscheinlich noch röter, deswegen mache ich das erst nächstes Jahr. Aber immerhin geht es schon mal so ein bisschen oder sehr um das Thema Geld. Und wir sind immer noch bei Matthäus 6 und die erste Sache, die wir festgestellt haben oder die ich für euch festgestellt habe, ist, dass Jesus angefangen hat und gesagt hat, es gibt so zwei Arten von Menschen. Die einen sind so materialistisch und so sehr auf diese Welt konzentriert, dass sie Gott dabei total aus den Augen verlieren. Und die anderen haben verstanden, dass es noch ein Reich gibt, das über diese Welt hier hinausgeht und dass dieses Reich sogar stabiler und fester ist als das, was wir anfassen können und dass es sich deshalb nicht lohnt, bloß auf diese Welt hier zu säen, sondern wir sollen Gott nicht aus den Augen verlieren. Danach hat er über den Charakter geredet und man kann wohl sagen, wie der Umgang mit Geld ist sehr stark bestimmt vom Charakter, den wir haben. Wird immer so nett gesagt, Geld verdirbt den Charakter, aber ich glaube, das stimmt nicht. Also je nachdem, wie man charakterlich aufgestellt ist, kann man gut oder schlecht mit Geld umgehen und es kann zum Segen werden oder es kann zum Fluch werden. Also es kommt immer darauf, dass wir unsere innere Einstellung ändern und dass wir dafür sorgen, dass Gott an unserem Charakter arbeitet und der gute Charakter wird mit Geld gut umgehen können. Und dann kommen wir heute zu einer der berühmtesten Stellen überhaupt im Matthäus-Evangelium. Einmal klicken bitte. Nämlich, Jesus sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Matthäus 6, 24, also nur ein Vers. Und dazu muss ich mal eben eine peinliche Geschichte erzählen. Meine Frau hat mich sehr ermutigt, das nochmal irgendwie heute auch zu erzählen. Ich hoffe nicht nur irgendwie, um mich zum Horst zu machen, sondern auch mit einem gewissen pädagogischen Interesse dahinter. Und zwar passiert mir das regelmäßig, dass ich mit jemandem rede, der eigentlich predigen sollte und sich das aber nicht traut. Und ich weiß immer nicht so genau, woran das liegt, aber ein Grund ist dann wie im Gespräch ganz oft, so, ja, du kannst ja predigen. Du bist ja scheinbar irgendwie mit so einem Predigerknochen geboren oder so. Du liest die Bibel und verstehst das und findest noch ein gutes Beispiel dazu. Aber bei mir ist das nicht so. Und da ist mir jetzt in dieser Woche echt was total Peinliches passiert. Nämlich ich dachte, ich muss Freitag darüber predigen, über Matthäus 6, Vers 24. Und die Stelle kenne ich. Die kenne ich echt in- und auswendig. Irgendwie, das dürfte gar kein Problem sein. Und dachte, gut, muss dann über den Mammon predigen und Mammon ist ein Gott im Alten Testament gewesen, so ein assyrischer wahrscheinlich, ein Gott, dem man seine Kinder geopfert hat. Und dann gibt's schöne Bilder irgendwie auch dazu, was heißt so schöne Bilder, so wie man sich so vorstellt, wie so ein großes Räuchermännchen eigentlich, das mit ganz viel Feuer gefüllt war und da warf man dann seine Kinder rein. Und ich dachte, ja gut, Zeichen dafür irgendwie, dass man das Wertvollste, das man hat, das Kostbarste, was man überhaupt im Leben hat, einer Gottheit opfert. Und das ergibt ja auch mit total viel Sinn. Es gibt ja Menschen, die wirklich ihr Bestes opfern für Geld. Und darüber kann ich ja leicht predigen. Und dann kam irgendwann so Freitagabend, Donnerstagabend, der Gedanke, wie ist das eigentlich gekommen? Wie kommt man von einer assyrischen Gottheit dann darauf, dass das Geld bedeuten soll? Und ich habe mich total festgebissen an dem Gedanken und habe dann wie noch in der Nacht drei griechisch Lexika irgendwie befragt und nix dazu. Dann dachte ich mir, okay, da beiße ich mich so richtig dran fest, habe dann noch irgendwie 6 Bibelkommentare gewälzt und keiner dieser Bibelkommentare ist auf diesen Gott eingegangen. Und dann habe ich im Internet irgendwie recherchiert und habe diese ganzen schönen Bilder gefunden und wurde echt immer nervöser darüber und dachte, das kann doch gar nicht sein, wie das so ein wichtiger Aspekt überall fehlt. Dann bin ich Freitag wieder aufgestanden und habe meine Präsentation gemacht und dachte, okay, ich muss jetzt noch irgendwie so ein schönes Bild da einfügen. Und auf einmal habe ich irgendwie nichts mehr gefunden. Also überall im Internet gab es kein einziges Bild mehr von diesem Gott Mammon, aber ich hatte es doch gesehen, das muss doch irgendwo sein. Und mit der Zeit habe ich schon gedacht, Alter, das ist eine Verschwörung, das gibt's doch gar nicht. Mein ganzen Browserverlauf von gestern, also von Donnerstag irgendwie nochmal geguckt, irgendwie nach Deutsch recherchiert, nach Englisch gesucht, irgendwie noch im Französisch-Lexikon nachgeguckt, wie das da heißen kann. Und ich habe es nicht gefunden und dachte schon irgendwie, da ist irgendwie ein Komplott gegen mich. Also irgendein böswitziger Typ irgendwie versucht mich irgendwie beim Bock zu tun. Und dann ganz irgendwie am Ende, als ich wirklich schon verzweifelt war, also das war so ganz kurz, bevor ich die Predigt eigentlich halten sollte und die Präsentation fertig kriegen sollte, da ist mir aufgefallen, Mammon ist auch irgendwie gar nicht der Gott. Moloch ist der Gott. Und es war also echt total übel. Es war so die Predigtvorbereitung des Grauens, möchte ich sagen. Also die ganze Zeit irgendwie total sicher irgendwie dann abgestürzt und dachte auch, ach je, vielleicht kann ich einfach irgendwie dann über Moloch predigen und es merkt keiner. Und was da irgendwie so alles ist. Also ich war wirklich so mit den Nerven am Ende. Und das Zeichen ist dafür, dass man, auch wenn man ein paar hundert Predigten gehalten hat, man ist nie irgendwie hundertprozentig sicher. Es ist nie, dass man wie alles aus dem Ärmel schüttelt, sondern es gibt immer wieder diese zutiefst demütigenden Momente, wo man merkt, wir stehen alle irgendwie am Anfang, wir legen alle das gleiche Buch aus, wir haben alle den gleichen doofen Kopf manchmal und es ist nicht immer, dass einer irgendwie fitter wäre oder besser wäre als der andere, sondern sowas kann jedem passieren. Also war es nicht so, wie das Mammon eine Gottheit ist, sondern es ist einfach nur ein hebräisches Wort für Geld oder Besitz, konkreter gesagt, für etwas, wo man seine Hoffnung draufsetzt. Man kann nicht genau sagen, von welcher Wurzel es abgeleitet ist, aber es geht halt hier um Besitz. Und was Jesus erstmal beschreibt, kennt, glaube ich, jeder von uns. Es ist unmöglich, zwei Herren zu dienen. Und es war damals vielleicht eine etwas näherliegendere Erfahrung noch, weil ja sehr viele Menschen in Sklaverei gelebt haben und also tatsächlich buchstäblich einen Herren hatten, der gesagt hat, tu dieses und lass jenes. Und das würde natürlich nicht passieren oder funktionieren, wenn man zwei Herren hat. Aber es ist auch heute ja noch so eine Erfahrung, die man macht und die sehr naheliegend auch für jedes Leben ist. Wenn man gut Fußball spielt, kann man nicht in zwei Mannschaften spielen. Das wird nicht klappen. Man kann nicht irgendwie mit zwei Mannschaften 5-mal irgendwie in der Woche trainieren und dann wie bei beiden gleich motiviert sein. Das geht nicht. Irgendwann kommt so der Moment, da muss man sich entscheiden. Oder man kann nicht, zumindest in unserer Religion, nicht mit zwei Frauen verheiratet sein. Und das würde auch nicht funktionieren. Irgendwie man müsste sich irgendwann doch mal für eine entscheiden. Man muss sich für einen Job entscheiden und für so vieles andere. Es gibt so viele Sachen im Leben oder Momente im Leben, wo man sich entscheiden muss, entweder ich mache das eine und dann lasse ich das andere oder ich mache es umgekehrt. Aber so dieses Leben auf zwei Baustellen, das funktioniert nicht. Irgendwann wird das auf jeden Fall kollidieren. Und so redet Jesus hier also über Prioritäten und darüber, dass man seine Prioritäten klar haben muss, dass man irgendwann an diesen Moment kommen wird, wo man sich entscheiden muss, will ich, dass Gott mein Herr ist oder will ich, dass mein Leben sich um Geld dreht? Und dann kann es sein, dass das eine ganze Weile wirklich gut geht. Also das muss nicht irgendwie sofort kollidieren. Aber irgendwann kommt der Moment, wo die Prioritäten auf jeden Fall zusammenkrachen. Und es gibt viele Möglichkeiten, wie warum das so ist oder wo das auftreten kann. Aber der Gedanke ist halt einfach, dass Geld völlig andere Prioritäten hat als Gott. Und Geld verlangt nach anderen Dingen, als Gott verlangt. Und wenn ich mich immer nur darum kümmere, dass ich meinen Besitz zusammenhalte und ihn nach Möglichkeit vermehre, dann kann ich mit Sicherheit davon ausgehen, dass es irgendwann mit den Prioritäten des Reiches Gottes aneinander gerät. Und das wird der Moment sein, wo ich mich entscheiden muss. Und es heißt nicht, wenn das Geld schlecht ist, also das sage ich nicht. Also bitte geht jetzt nicht raus und verbrennt nachher eure Scheine und wärmt euch die Hände daran. Das ist nicht das, was irgendwie gemeint ist. Aber es ist gemeint, dass unsere Prioritäten klar sein müssen. Also entweder versuche ich nach dem zu leben, was Gott mir aufs Herz gelegt hat oder sein Wort auch gesagt hat, oder ich versuche danach zu leben, und für das ich möglichst viel Materialismus anhäufe, bemühe mich, mein Geld eben zusammenzuhalten. Und wenn es dann zu einem Prioritätenkonflikt kommt, dass Gott das eine sagt und das Geld das andere, dann entscheide ich mich für das Geld. Und das wäre ganz, ganz schlecht. Das ist ein totaler Fehler. Und darüber redet Jesus und davor warnt er. Und ich habe mal drüber nachgedacht, wo kann das denn passieren? Also wo gibt's denn Situationen, wo zwei Wertsysteme völlig aufeinander prallen? Und mir sind so mehrere Sachen eingefallen. Das erste ist so ein totaler Klassiker und betrifft scheinbar statistisch betrachtet die Männer mehr als die Frauen. Also ihr könnt euch da mal kurz entspannen, es geht jetzt hier irgendwie mehr an die Männer. Aber das ist so eine Sache, die mir immer wieder aufgefallen ist. Es ist so irgendwie, dass wenn wir arbeiten, und das wird sicherlich irgendwie auch bei vielen Frauen irgendwie genauso sein, aber wenn wir arbeiten, dann wollen wir gerne immer mehr Geld verdienen und wir wollen auch immer gerne in einer höheren Position sein. Also es gibt Leute, die am Fließband arbeiten, aber es gibt fast keinen, der nicht davon träumt, derjenige zu sein, der das Fließband morgens anstellt und abends ausstellt und die Leute einteilt, damit sie verschiedene Tätigkeiten machen. Also jeder von uns sehnt sich doch danach, irgendwie mehr Verantwortung zu haben, mehr Status zu haben, mehr Prestige zu haben und natürlich auch irgendwie mehr Geld zu haben. Und dabei machen ganz, ganz viele von uns die Erfahrung, dass man für 5% mehr Geld, die man vielleicht in einer anderen Stelle bekommt, aber auch mit 20% mehr arbeiten muss und 20% mehr Verantwortung und Stress zu tragen hat. Und ganz viele machen so die Erfahrung, wenn sie ein paar Mal befördert worden sind oder bessere Jobs angenommen haben, dass sie irgendwann merken, ich habe viele Sachen geopfert, die mir eigentlich im Leben total wichtig waren. Und das ist so ganz typisch, ne? Das Erste, was mir darunter leidet, vielleicht auch das Zweite, aber was sehr schnell darunter leidet, ist die Familie. Und so kommt das dann, dass Leute in hohen Positionen, ne, egal ob das wirtschaftlich oder politisch ist, auch in der Regel so die eine oder andere Scheidung hinter sich haben und es nicht geschafft haben, sich so sehr in ihre Familie und Kinder hinein zu investieren, wie sie das eigentlich ursprünglich gehabt hätten. Und das wird so eine Art Sucht, oder es wird so eine Sache, irgendwie, mit der man immer irgendwie hinterher eifert, denn man kann immer mehr Geld verdienen. Und man kann auch immer mehr Verantwortung haben und mehr Sozialprestige haben. Und man wird immer mehr irgendwie dazu bereit, irgendwie auch alles andere dafür zu opfern. Und was eben zuerst leidet, ist Familie und natürlich Gott. Und so kann dir das passieren, dass man mit einem einflussreichen Menschen redet, und mit der dann vielleicht auch schon seine 13 Stunden am Tag arbeitet. Und der dann irgendwann sagt, Mensch, ich habe mir das anders vorgestellt. Ich habe mich mal bekehrt, irgendwie vor 35 Jahren muss das irgendwie her gewesen sein. Ich habe lichterloh für Jesus gebrannt, ich bin in die Gemeinde gegangen und all das habe ich verloren. Ich habe einfach keine Zeit mehr, in Gottesdienst zu gehen. Ich habe auch keine Zeit mehr zu beten und ich habe keine Zeit mehr, Bibel zu lesen und muss eigentlich sagen, Mammon regiert bei mir. Und dieses ganze Spirituelle, was ich mal hatte und diese Gottseite, die ich hatte, habe ich verloren. Und ich habe da mal ein Beispiel gelesen von Bill Hybels, kennt ihr vielleicht, Pastor aus Amerika, kleine Gemeinde irgendwo. Und er hatte mal ein Gespräch mit einem Wirtschaftskapitän, der so viele, viele Millionen irgendwie verdient hatte. Und ich glaube, der wollte Willow Creek, das ist die Gemeinde, wollte der ein bisschen Geld spenden. Und sie haben also zusammengesessen und waren da beim Mittagessen. Und irgendwann fängt der Typ irgendwie an zu heulen, so mitten während des Gespräches, als Bill dann erzählt, was in der Gemeinde so ging, fängt er irgendwie total an zu weinen und sagt, Mensch, ich habe auch mal so eine Berufung gehabt und ich merke jetzt, ich habe es versaut. Ich habe auch mal irgendwie gedacht, ich sollte irgendwie eine Gemeinde an den Start bringen. Ich habe auch mal irgendwie gemerkt, dass ich berufen bin, das Wort der Wahrheit zu predigen. Und jetzt habe ich so und so viele Millionen verdient, aber ich merke, ich habe es eigentlich versaut. Ich bin an dem vorbeigegangen, was Gott für mich hatte und habe mir eine andere Berufung ausgesucht. Und er war total traurig darüber. Kann ich mir vorstellen natürlich auch, dass er traurig war, denn es ist eigentlich nie cool, wenn wir das verlieren, was Gott uns aufs Herz gelegt hat. Also das ist so die erste Art, wie man den Mammon zum Herrn macht und in den Prioritätenkonflikten sich dafür entscheidet und wie man eigentlich am Ende nie gut dabei rauskommt. Also schön, dass dieser Typ dann wenigstens noch von seinem Reichtum etwas abgegeben hat in Gottes Reich. Aber schade auch, dass er seine Berufung so verpasst hat und dass er nach so vielen Jahrzehnten des harten Arbeitens gemerkt hat, ich bin nicht an dem Punkt, wo ich eigentlich hin soll. Und die zweite Sache habe ich mal aus dem Alten Testament abgeleitet. Auch eine Gelegenheit, wie man ganz schnell seine Prioritäten verlieren kann. Kommt gleich, jetzt bitte noch nicht, gleich kommt dann ein Vers aus Maleachi und Maleachi ist ein ganz schön hartes Buch. Maleachi ist so ein Buch, wo Gott irgendwie sehr seinen Unwillen mit seinem Volk zeigt und auch mit der Leitung seines Volkes und mit den Geistlichen. Also ich muss mir da auch irgendwie immer selber ans Herz fassen, wenn ich das irgendwie lese. Und Gott einfach sagt, hey, ich bin unzufrieden. Ich bin unzufrieden mit euren Gottesdiensten, ich bin unzufrieden mit eurem Lobpreis, ich bin unzufrieden mit eurem Fasten, ich bin unzufrieden mit euren Opfern und alles, was ihr macht, macht ihr total blöd und ihr macht es schlecht und ihr macht es halbherzig und deswegen bin ich unglücklich über das, was ihr da macht. Und dann fragen sie, Gott, ja, aber worin denn eigentlich, was machen wir denn irgendwie so falsch, dass es dir nicht gefällt? Und die Situation war, dass diese Leute genau wussten, wo Gottes Gebote sind und was sie tun sollten für den Herrn. Und dass sie das aber sehr halbherzig gemacht haben. Und eine Stelle dazu, hier geht es um den Opferkult. Und das steht im Maleachi. Auch wenn ihr Blindes darbringt, um es als Opfer zu schlachten, ist es für euch nichts Böses. Und wenn ihr Lahmes und Krankes darbringt, ist es für euch nichts Böses. Bring es doch mal deinem Statthalter. Wird er Gefallen an dir haben oder dein Angesicht erheben, spricht der Herr der Herrscharen. Also es war irgendwie ganz klar geregelt. Gott sagt dir, ihr sollt mir opfern. Ich will so und so viel Prozent von eurem Einkommen haben. Und dann ist es egal, irgendwie, ob das jetzt ein Lamm ist oder irgendwie ein anderes Tier oder nur eine Taube, wenn du nicht viel Geld hast. Aber ich will irgendwie 10% von dem haben, was du eingenommen hast. Und das sollst du mir opfern. Und dann haben die natürlich irgendwann gesagt, waren die ganz schlau und haben gesagt, ja, okay, das können wir machen, aber wir müssen ja vielleicht nicht unbedingt das Beste opfern von dem, was wir haben. Hatte Gott aber eigentlich gesagt, ich will irgendwie was Gutes haben, ich will nicht irgendwie das Kopfzeug haben. Aber da haben die Leute dann eben anders drüber gedacht und haben gesagt, ja, wenn ich 10% meiner Tiere opfern muss, dann kann doch unter den 10% zum Beispiel irgendwie der Bock mit den 3 Beinen sein. Der ist ohnehin nicht mehr so lebensfähig, der fällt auch dauernd um beim Laufen und der muss dauernd getragen werden. Also von daher, den will ich mal Gott opfern. Oder da habe ich ja so ein blindes Viech, das läuft dauernd gegen den Zaunpfahl irgendwie, das wird blöd so langsam davon, das kann ich auch Gott opfern. Und dann kommen sie an, wie ganz freudestrahlend und sagen, Gott, ich habe ja ein tolles Opfer für dich. Es ist lahm und es ist blind, es hat auch irgendwie Maul- und Klauenseuche und stinkt auch noch, aber das kannst du irgendwie gerne haben. Und dann sagt Gott so, nee, das war nicht der Deal. Ich wollte irgendwie nicht irgendwie deinen Mülleimer haben, sondern ich will ja dein Herz haben. Also ich will das, was irgendwie wichtig ist für dich und nicht irgendwas, was du sowieso nicht gebrauchen kannst. Und das passiert halt doch irgendwie so relativ schnell, wenn man mit dem Herrn unterwegs ist, dass man nach außen hin immer noch das macht, was man machen sollte, Aber innerlich ist man schon längst da, dass man nicht mehr das Beste gibt, sondern man gibt halt irgendwas, was man selber für verzichtbar hält. Und da habe ich mal echt eine total aberwitzige Geschichte gehört, die mir auch irgendwie bis heute irgendwie die Schamesröte ins Gesicht treibt, irgendwie vor Fremdschämen. Und zwar hat mir das ein Kumpel von mir erzählt, die hatten Missionsabend oder Bazar, irgend sowas, irgendwie so eine Spendenveranstaltung in der Gemeinde, wo er damals hingegangen ist. Und jeder hat halt irgendwie was mitgebracht, um das in die Mission zu spenden. Und dann kommt ein Typ und hat einen ganzen Karton voller gebrauchter Teebeutel dabei. Und sagt so, ja, das würde ich irgendwie gerne da spenden und die kann man auch noch irgendwie locker zweimal aufgießen und das ist so weit in Ordnung. Boah, und ich denke bis heute, das geht doch nicht. Ich würde doch nicht wie meine alten Teebeutel einem Missionar anbieten. Also da würde ich doch immer irgendwie sagen, hey, Gottes Reich ist doch irgendwie so wichtig und so kostbar und Mission ist so kostbar. Da sitze ich doch lieber irgendwie zu Hause und koche die alten Teebeutel selber irgendwie nochmal auf, als dass ich das spende. Und Freitag sagte einer, ja, ist ja irgendwie noch ganz gut gelaufen. Gut, dass der nicht mehr sein altes Klopapier mitgebracht hat. Oh ja, finde ich auch. Also gibt wahrscheinlich auch irgendwie Leute, die sagen, ja, das kann man ja auch noch irgendwie einfach umdrehen oder so. Oder vielleicht kann man auch irgendwie Feuer damit machen oder so. Aber das ist doch sicherlich nicht der Sinn irgendwie des Ganzen. Also garantiert will Gott doch nicht irgendwie, dass wir das Schlechteste, was wir haben, irgendwie dann spenden und dafür irgendwie das Gute für uns behalten. Und ja, Wolfgang sagte dann auch, mir das Schlimmste, was ihm mal angeboten worden ist, ja so im Umzug, als wir hier renoviert haben, dass mal jemand irgendwie geschimmeltes PVC irgendwie angeboten hat, wie für den Kinderraum. Und das fand ich auch schon echt ein hartes Ding. Aber es ist ja irgendwie ganz oft so, ne? Irgendwie kaufe ich mir was Neues, wie spende ich das Alte. Wenn das Alte kaputt ist, ist ja egal, irgendwie vielleicht gibt's ja irgendwie einen Bastler in der Gemeinde, der das reparieren kann. Und das ist nicht gut. Das ist sicherlich nicht irgendwie das, was dahinter steht. Es ist nicht irgendwie der Gedanke, dass wir Altlasten entsorgen, sondern wir wollen doch irgendwie Gott das Beste von uns geben. Und ein ganz praktisches Beispiel so aus meinem eigenen Leben dazu. Als ich mich bekehrt habe, hörte ich, dass man eine stille Zeit machen soll, und zwar morgens. Und das habe ich mich dann auch wie bemüht. Bin eine Weile sogar früher aufgestanden und habe mich dann wieder an den Schreibtisch gesetzt und versucht, Bibel zu lesen. Dabei irgendwie auch mich sehr bemüht, nicht ans Weiterschlafen zu denken. Aber ich habe es halt wirklich gemacht, habe da irgendwie gebetet und alles, weil ich dachte, es muss halt so sein. Aber es war schrecklich. Also es war wirklich ganz, ganz fürchterlich. Und ich habe schon überlegt, die stille Zeit irgendwie ganz sein zu lassen. Und da ist mir irgendwann beim Gebet der Gedanke gekommen, vielleicht hat Gott ja auch irgendwie gesagt, ich will nicht deine schlechteste Zeit, ich will deine beste Zeit. Und meine schlechteste Zeit ist definitiv irgendwie die morgens und meine beste Zeit ist die irgendwie so am frühen Nachmittag oder irgendwie frühen Abend oder so um die Abendstunden rum. Und dann habe ich eine Entscheidung gefällt und die ist bis heute super. Ich habe nämlich gesagt, ich gebe Gott meine beste Zeit, da wo ich am fittesten bin, da wo ich irgendwie am meisten wach bin. Also ich bete einfach abends und morgens schlafe ich eine Stunde länger. Und das ist, glaube ich, das gleiche Prinzip wie hier. Ich will Gott das Beste geben, was ich habe. Und dann habe ich mich natürlich auch gefragt, wie kann man das jetzt irgendwie praktisch machen? Also was wird jemand verstanden haben, als Jesus darüber geredet hat, so welche Prioritäten hat denn Gottes Reich? Und hier werde ich jetzt natürlich so ein bisschen spekulativ, denn Jesus sagt ja nicht, macht dieses oder jenes. Und ich muss ihm da jetzt so ein bisschen Worte in den Mund legen und hoffe mal, dass es die richtigen sind. Ich habe mich einfach gefragt, was hat denn Israelit damals irgendwie für finanzielle Pflichten gehabt gegenüber Gott und seinem Reich? Und bin da mal so quer durch die Bibel in Gedanken mal irgendwie durchgegangen, was steht wo. Und bin da zu dem Schluss gekommen, dass wahrscheinlich zwei Dinge jeder Mensch gewusst haben wird, die man in Israel zu geben hatte. Klick. Klack. Ja, sehr gut. Es gab also zwei Gruppen, die immer unterstützt werden mussten. Das eine war so die religiöse Struktur Israels, und das habe ich jetzt mal als Gemeinde ein bisschen sehr frei übersetzt. Und das zweite waren die Armen. Also überall im Alten Testament kannst du es lesen, und das zieht sich auch bis ins Neue Testament durch, dass jeder Israelit die Aufgabe hatte, seinen Tempel zu unterstützen. Und das ist so der Punkt, ich war total ätzend, irgendwie zu predigen, weil ich immer denke, das klingt ja so, als ob ich mir jetzt hier in die eigene Tasche predigen würde und sagen würde, gebt mir euer Geld. Ist tatsächlich nicht so, denn ich bin ja ehrenamtlich hier. Also ist mir eigentlich irgendwie total egal. Und es ist tatsächlich irgendwie die Wahrheit, dass es überall steht, irgendwie vom Mose bis Offenbarung nicht ganz, aber es ist überall irgendwie das Prinzip aufgestellt, es ist dahin zu spenden, wo man seine geistliche Nahrung bekommt. Und es ist halt einfach so, dass Religion in ihrer Ausführung auch Geld kostet. Man muss Mieten bezahlen, man muss Heizung bezahlen, tierisch viel im Moment, wenn es so kalt ist. Manchmal muss man irgendwie noch ein paar Geistliche bezahlen, und es ist halt einfach, dafür ist Geld notwendig. Und komischerweise predige ich halt wirklich überhaupt nicht darum, und es ist aber einfach irgendwie mal dran, irgendwie das zu machen. Also es gehört sich einfach wie für jeden Juden, und es gehört sich für jeden Christen, einen Teil seines Einkommens auch irgendwie an die Gemeinde zu spenden. Ich kann mir auch selber nicht vorstellen, irgendwie mal das nicht zu machen. Also ich glaube, es gab keine Zeit, seit ich mich bekehrt habe, wo ich nicht irgendwie meine jeweilige Gemeinde unterstützt habe und ein paar Prozent irgendwie in Gottes Reich hinein investiert habe. Sogar so irgendwie ein bisschen rumprahlen, aber ich spende sogar irgendwie meinen Zehnten von meinem Taschengeld. Kriege ich irgendwie so ein paar Euro Taschengeld im Monat, und davon gehen 10% immer nach Mosambik. Also das ist so eine Sache, die gehört sich einfach irgendwie für jeden frommen Menschen. Und der zweite Punkt, für die immer gespendet worden ist und auch irgendwie vom Gesetz her sogar nötig war und auch im Neuen Testament es immer gemacht wird, ist Unterstützung der Armen. Und das ist so ein Punkt, der mir irgendwie immer emotionaler wird und auch immer wichtiger wird, weil ich merke, dass es so viel Armut auf der Welt gibt und es gibt so viel Not auf dieser Welt. Und wir sind irgendwie als Leute, die in einem sehr reichen Land leben, auch verantwortlich dafür, da ordentlich mit unserem Geld umzugehen, dass wir solchen Menschen auch helfen. Und damit meine ich jetzt noch nicht mal irgendwie so die Not, die es in Deutschland natürlich auch gibt, denn wir haben trotz allem ein sehr gutes Sozialsystem. Es ist wirklich irgendwie so, dass auch Leute, die es nicht hinkriegen, seelisch oder irgendwie körperlich mit zu arbeiten, dass sie trotzdem irgendwie einen gewissen Schirm unter sich haben, dass sie aufgefangen werden und nicht irgendwie auf der Straße leben müssen. Ein paar Prozent gibt es natürlich auch, wie die durch soziale Netz fallen, aber es ist so, dass wir eine gute Sozialstruktur haben. Es ist aber auch so, dass wir in einer Welt leben, die das nicht hat. Und das ist so der Punkt, den ich immer als immer herausfordernder erlebe, dass Jesus so viel darüber sagt, irgendwie, dass die Reichen irgendwie etwas zu tun haben und dass es über Reich und Arm geht. Und irgendwie denke ich emotional immer, die Reichen, das sind die anderen. Die Reichen, irgendwie, das sind die Leute wie mit den dicken Uhren und den dicken Autos, und irgendwie das sind die Sektenchefs, die mehrere Mercedes haben, oder es ist irgendwie der Chef der Deutschen Bank oder irgendwie wer auch immer. Aber es ist also tatsächlich so, dass global betrachtet 1% der Menschen 99% der Ressourcen haben. Und das ist total bitter, denn ich gehöre zu dem 1% und wir alle gehören zu dem 1%. Freitag sagte einer eine Statistik und sagte, wenn du ein Bankkonto besitzt, dann gehörst du zu den 7% der Menschheit, die das haben. Und das sind so Zahlen, die mich irgendwie völlig schockieren. Und wo ich merke, dass mit dieser Welt echt irgendwie was total falsch läuft und dass wir auch einen Ausgleich schaffen müssen und dass ein jesusmäßiger, heiliger Umgang mit Geld auch bedeuten muss, dass wir anderen Leuten etwas geben von unserer Zeit, unserer Kohle, was auch immer das ist, aber dass wir etwas von dem, was wir haben, in andere Leute hinein investieren müssen. Und da habe ich jetzt neulich in der Zeitung gelesen, ich lese gerade relativ viel Zeitung, und da beschwerte sich einer irgendwie darüber, über die ganzen Asylanten, und sagte so, ja, wir können uns das gar nicht leisten. Wir haben nicht genug Kohle, irgendwie, um die alle irgendwie aufzunehmen, und wir müssen die jetzt wieder abschieben oder was auch immer wir mit denen machen. Aber wir können es uns nicht leisten, irgendwie diese Leute aufzufangen. Und ich glaube, das ist falsch. Das ist total falsch. Also eine ganz kleine Statistik, die mich auch schon seit Jahren schockiert. Man sagt, dass das Tafelsilber der Amerikaner reichen würde, um die Schulden der dritten Welt zu tilgen. das Tafelsilber. Und ich meine, wer braucht Tafelsilber? Das ist echt so ein Überflussding. Und das ist sicherlich irgendwie in Deutschland auch total ähnlich. Als letztes Mal geguckt habe, was Deutsche spenden, da waren es, glaube ich, 5 Euro im Jahr. Also das ist nicht so besonders viel. Also pro Person 5 Euro im Jahr, das dürfte nicht so wirklich unerträglich sein. Und ich merke irgendwie immer mehr, dass wir eine Verantwortung haben solchen Leuten gegenüber, die jetzt hier Schutz suchen in unserem Land und die wirklich irgendwie ganz, ganz arm dran sind, dass wir auch irgendwie da gerufen sind, irgendwie etwas zu tun, dieser Not zu begegnen. Wie genau das so sein kann, weiß ich noch nicht. Da kommen bestimmt auch noch mal ein paar Predigten zu. Aber ich will euch damit schon mal wenigstens so ein bisschen anpieksen, dass zu einem jesusmäßigen Umgang mit Geld irgendwie auch mehr gehört, als hier in unsere Räumlichkeiten und sowas hinein zu investieren, sondern dass irgendwie auch irgendwie da hineingehört, sich um die Leute zu kümmern und ihnen vielleicht einen Neuanfang zu ermöglichen, denen es wirklich richtig, richtig schlecht geht, dass das auch irgendwie soziale Verantwortung etwas ist, was uns unser Herr geboten hat. Amen. Alex, du machst Schluss. Ja, sind alle gut drauf.
Zeugnisteil machen? Ich nehme das hier einfach.